Herzlichen Dank für das passende Lied. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gäste, bevor ich gleich lospredige, habe ich noch zwei Dinge, die ich schnell sagen möchte. Matthias Rüther, bist du da? Oh ja, gut. Ja, ich wollte noch, bevor ich abreise, dir etwas sagen, dass ich das nicht vergesse. Sage ich es jetzt. Sie entschuldigen den Augenblick, nicht wahr? Ich wollte dir sagen, jedes Mal, wenn Lucille und ich hierher kommen, empfinden wir, dass Gott offensichtlich diese Schule segnet. Wir sind jetzt zum 15. Mal, seitdem wir in Rente gingen, zu besuchen, zum Arbeiten hier. Und das ist jedes Mal unser Eindruck, dass Gottes Segen hier ist. Wir wollen dir auch sagen, dir und der ganzen Mannschaft, dass wir hinter euch stehen, mit unserem Wohlwollen und vor allem mit unseren Gebeten. Gott segne euch. Ich müsste eigentlich zugeben, manchmal geben wir auch mit euch an. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und das war's eigentlich. Und das Zweite, ich bat meinen Onkel Ernie, bevor ich kam, ob er nicht einen Gruß an die Konferenzgemeinde richtet. Für diejenigen, die das nicht wissen sollten, er zusammen mit John Paschau, dem Direktor, und Heinz Weber als Studienleiter, diese drei Männer mit ihren Frauen, haben 1959 diese Schule gegründet, zusammen mit mehreren anderen Arbeiten. Sie waren die Leiter. Meine Frau und ich machen das regelmäßig jede Woche, dass wir Gott danken für den Glaubensmut dieser drei Männer mit ihren Familien, dass sie mit der Schau von Gott diese Bibelschule gegründet haben. Es ist ein Segen, der sich weiterhin vorsetzt. Onkel Ernie gab mir diesen Vers mit dann. Er sagte, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer andere zu trinken gibt, wird selber erquickt werden. Das ist aus der Bibel, aus den Sprüchen, Kapitel 11, Vers 25. Übrigens, er wird im nächsten Monat 97. Er ist im Kopf und im Herz sehr fit. Seine Knie machen nicht mehr ganz mit. So ist er oft im Rollstuhl oder mit dem Rollator unterwegs, wenn er überhaupt unterwegs ist. Aber er ist quicklebendig dabei. Und als er mir diesen Vers nannte, so am Telefon, kam er ins Erzählen. Jetzt ist das ein bisschen vielleicht erschreckend, was ich sage, oder ein bisschen überraschend. Aber er sagte, bezogen auf diesen Vers, er sagte, als 1955 er nach Deutschland kam, war seine Frage, wie kann ich anderen hier zum Segen werden? Ein Evangelist hier zu Lande sagte John Paschau und ihm, es wäre besser gewesen, sie wären in Amerika geblieben und hätten nur das Geld geschickt. Auf die Frage, die er dann und wann zu antworten hatte, ob es denn nicht genügend Heiden in Kanada gäbe, dass er hier zum Evangelisieren nach Deutschland gekommen war, wusste er zunächst keine Antwort. Später hat er so erwidert, ich glaube, Gott wollte mich hier. Und dann sagt er, jetzt im Alter denke ich, wenn jemand durch mich Hilfe oder Segen erfahren hat, so habe ich nicht umsonst gelebt. Also er lässt euch mit diesem Bibelwort ganz herzlich grüßen. Und nun kommen wir zu... Ich habe einige Bilder gemacht und wenn wir erst wieder in Kanada sind, das wird morgen sein, dann werden wir irgendwann zu ihm fahren und ihn vieles berichten und einige Namen nennen, vielleicht auch einige Bilder zeigen. Wir sind also bei dem Thema zu Genüge genannt schon, Leben zu Gottes Ehre. Und heute Morgen mit dem Unterthema Traue Gottes Zusagen. Wir haben bereits unseren Bibeltext gehört, um den es seit Freitagabend hier geht. Ich fasse nur kurz zusammen. Am Freitagabend, falls du hier warst, wirst du vielleicht erinnern, dass ich darüber gesprochen habe, dass Paulus betete, diese jungen Christen mögen den Willen Gottes erkennen. Und er steht tatsächlich in der Bibel. Und dann hat gestern Morgen Paul in seiner so feinen Art uns erklärt, wie wir in guten Werken wandeln sollen, um Gott mit unserem Handeln zu ehren. Gestern Abend in seiner unnachahmlichen Art hat uns Phil klar gemacht, dass Gott uns die Kraft dafür gibt und dass wir nicht auf uns selber angewiesen sind, um gute Werke zu tun, um Gott zur Ehre zu leben. Und heute Morgen werde ich die letzten drei Verse kurz erklären, wenn es mir gelingt, in etwa 25 Minuten. Und da wird es vor allem um den Dank an Gott gehen. Und wir werden ihm danken vor allem, dass er uns diese Zusagen gemacht hat und dass er so viel für uns getan hat. Ehre Gott mit deinem Leben. Die 84 Bibelschüler der Absolventenklasse haben dies als Motto für ihren feierlichen Abschluss gewählt. Und das ist in der Tat das höchste Ziel menschlichen Daseins. Könnten wir diesen Text in der Ursprache lesen, so würde uns das Hauptverb wandeln auffallen, das durch vier Mittelworte, genannt Partizipien, angereichert wird. Oh weh, sagst du, das fehlt mir noch gerade. Ich komme in den Gottesdienst, um mir eine gute Predigt abzuholen, und dann kommt mir der Pastor, dieser Kanarier, mit deutscher Grammatik entgegen. Was wird das bloß werden? Mittelworte und Partizipien. Winkend und lächelnd, Partizipien. Betrat, Hauptverb, der Redner die Bühne. Machen wir es noch einmal. Jetzt muss ich allerdings meinen Text mitnehmen, damit ich weiß, was ich sagen will. Jetzt sind wir in Kolosser. Fruchtbringend, wachsend, gekräftigt und danksagend wandeln wir zur Ehre Gottes. Mit diesen vier Begriffen hat uns dieser Text das gottwürdig Wandeln erklärt. Fruchtbringend, das hat uns Paulus gesagt. Gekräftigt, das haben wir vom Phil gehört, und mein Part wird jetzt sein, mit Dank die Runde abzuschließen. Heute geht es also um Dankbarkeit. Mit einer dankbaren Grundhaltung leben wir zur Ehre Gottes. Keine Haltung bekommt dem Christen so gut und so natürlich wie die Dankbarkeit. Wer gläubig begreift, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dem muss das Herz mit Dank überquellen. Dankbarkeit ist auch etwas Unwiderstehliches. Unwiderstehlich. Es ist sehr schwer, sich griesgrämig, pessimistisch und beschuldigend zu äußern, wenn dir dein Gesprächspartner dankbar entgegenlächelt. Das kann einen richtig depressiv machen. Aber wir sollten lieber uns davon anstecken lassen. Auch das kann einmal einem ganz unbeabsichtigt passieren. Man muss sich also in Acht nehmen. Unser Text entfaltet nun, warum Christen dankbare Zeitgenossen sein können. Paulus führt aus, was uns Gott in Jesus geschenkt hat. Das wollen wir uns nun gleich angucken, aber davor noch eine Beobachtung. Wir Menschen zeichnen uns sehr oft mit Undankbarkeit Gott gegenüber aus. In einem Grundsatzrede des Apostel Paulus im Römerbrief sagte, von den Menschen, obwohl sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gestern, vor einer Woche in Berlin, da marschierten 7000 Bürger für das Leben, ganz besonders für das Leben von noch ungeborenen Menschen im Mutterleibe, während 1700 Gegendemonstrationen, ja, ihr wisst, was ich sagen wollte, ne? Versuchten, sie aufzuhalten und auf einem ganz großen Transparent skandierten, euer Gott ist ein Lump. Wo wir auch hinschauen, in Europa oder Amerika, da wird es immer deutlicher, dass wir Christen unser Christsein in einem nicht-christlichen, in einer nachchristlichen Gesellschaft ausleben müssen. Unsere lebensbejahende Grundhaltung ruft zunehmend Kritik, nicht Anerkennung hervor. Aber nun doch zum Bibeltext. Wofür haben wir Christen Gott zu danken? Knapp gesagt, für das Heil, das uns Jesus schenkt. Und in den Versen, die wir nun ein paar Mal gelesen haben, stehen diese Begriffe da. Wir werden sie kurz streifen der Reihe nach, um daraus zu lernen. Für die Erbschaft, für die Errettung, für die Versetzung, für die Erlösung und für die Vergebung. Fangen wir vorne an. Wir haben Gott zu danken für das Erbe der Heiligen, für die Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht. Der Apostel Petrus sagt es sehr gedrängt, wenn er von einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist, für uns spricht. Wer nirgends im Leben wird uns deutlicher, was wir in Jesus haben, was das heißt, ein Erbe im Himmel zu haben, als wenn wir am Grab stehen. Wer Jesus kennt und stirbt, gelangt in den Himmel zu Gott, zu Jesus, wo keine Tränen mehr, kein Leid, keine Schmerzen und kein Tod wird sein. Sag mal, trägst du im Herzen die Gewissheit, dass wenn du heute sterben würdest, du kämst in den Himmel? Das ist knapp gesagt, was hier mit Erbe der Heiligen im Licht gemeint ist. Angesichts des Todes ist das Einzige, was wirklich zählt. Wie dankbar müssen wir für dieses Erbe sein? Darüber hinaus redet die Bibel noch von einer Belohnung für Treue, die uns dort begegnen wird. Apropos Erbe, erklär mir mal, warum Erbschaften von Geld und Gut so ungemein wichtig sind und warum wir Menschen allgemein gesehen so wenig die Teilnahme am Erbe der Heiligen im Licht von Bedeutung sehen. Warum streiten wir uns über das Erbe verstorbener Eltern, nehmen aber das von Jesus angebotene Erbe, das jeden Lottogewinn millionenfach übertrumpft, nicht an? Bekloppt, gell? Und dann noch dieser allgegenwärtige Erbschaftsstreit. Wenn du und ich jetzt unter vier Augen miteinander darüber reden sollten, weiß ich schon, welche schlimme Geschichte ich dir erzählen würde. Wir Zweibeiner zanken uns unendlich ums Geld. Sinnvoller wäre doch stattdessen, dass wir uns gegenseitig ermutigen würden mit dem Erbe der Heiligen am Licht, das auf uns wartet. Das haben wir uns nicht erschlichen und das haben wir auch nicht verdient. Jesus hat uns, so lesen wir es hier, dazu tüchtig gemacht, hat uns seine Gerechtigkeit verliehen, hat uns ewiges Leben geschenkt. Durch ihn sind wir in die Familie Gottes gekommen und deshalb zu berechtigten Erben geworden. Du, sagen wir mal, ganz unverhofft sollte sich eine enge Freundschaft zwischen Bill Gates und mir entwickeln. Und er dann plötzlich mich zu seinem alleinigen Erben benennt. Naja, ich weiß, das habe ich nur so zusammengesponnen. Wahrscheinlich werde ich lange vor ihm diese Welt verlassen. Aber das Erbe, was mir Jesus versprochen hat, ist noch viel, viel größer, fetter als dem seine Milliarden. Ich hoffe, dass er das auch so sieht. Ich weiß, dass er sein Geld in vielem gut einsetzt. Also, dankbar für unsere Erbschaft und dann für unsere Errettung aus der Herrschaft der Finsternis. Was für eine Befreiung. Mit dem Wort Finsternis meint die Bibel die Sünde. Und sie meint auch in gewissen Stellen den Teufel und seine bösen Werke. Unser Kampf als Christen richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt also nicht gegen andere Menschen, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also, es gibt unsichtbare Mächte, angeführt von Satan, und aus der, das sind die finsteren Mächte, und aus deren Herrschaft hat uns der Herr Jesus gerettet. Was ist das aber für eine Rettung? Aber gerade diese Macht der Finsternis, kein Tag vergeht, wo nicht uns die Medienfreihaus Berichte über schreckliche Finsternis liefern. IS-Gewalttaten im Nahen Osten, mit den nicht enden wollenden Flüchtlingsströmen vor unseren Haustüren hier in Europa. Boko Haram in Afrika und dann in Amerika. Da tut ein junger Mann erst fromm in einer Gebetsstunde in Charleston, South Carolina, und dann knallt er mit seinem Gewehr 9 Christen ab, die dort beim Beten sind. Vielerorts zeigt sich gewalttätiger Ausländerhass. Dann kommt auch durch die Medien die Allison-Skandale mit der Enthüllung von massenhafter Untreue, selbst in christlichen Ehen. Wir lasen ja von einem, der deswegen Selbstmord begangen hat. Und dann in dieser Woche und heute Morgen wieder, und das wird nicht aufhören, VW. Finsternis, wo man auch hinguckt. Aber wir brauchen uns nicht davon bestimmen lassen. Jesus hat uns aus der Herrschaft der Finsternis befreit. Die Dunkelheit hat keine Macht mehr über uns. Die zutiefst trauernden Methodisten dort in Charleston traten vor laufenden Kameras und sprachen dem 21-jährigen Mörder Dylan Roof, der mit seiner Bluttat einen Rassenkrieg lostreten wollte, die Vergebung zu. Da sind selbst Reportern die Tränen gekommen beim Berichten. Oder da überreicht ein Christ im Nahen Osten, gerade bevor er hingerichtet wird, seinem IS-Todvollstrecker seine Bibel als Geschenk. Und als der, die dann, ich will mal sagen, nach verrichteter Dinge, die Bibel auch zu lesen anfing, wird er, dieser Henker, von der Liebe Christi überwältigt und bekehrt sich. Schon vor dieser Tat hatte dieser Henker wiederholt einen Mann in Weiß gesehen, der ihm sagte, du tötest meine Leute. Dies hat ihn sehr beunruhigt und er hat sich bekehrt. Bekehrt durch das Zeugnis von diesem Mann, den er selber umgebracht hat. Befreit aus der Finsternis dieser Welt und Satans. So nachzulesen in den Berichten von Jugend mit einer Mission. Was die öffentlichen Medien nicht so verbreiten, wenn ich schon bei diesem Thema bin, ist, dass sehr viele Moslems zum Glauben an Jesus kommen. Und das häufig durch das Zeugnis der Christen, die vom Islam-Terroristen verfolgt werden. Mir geht das Bild von den 21 dort knienden, kopfenden Christen nicht aus dem Sinn, die dann hingerichtet wurden. Und da war einer, er bekannte sich nicht zu Allah, sondern murmelte: Jesus Christus, mein Herr und Retter. Befreit aus der Finsternis dieser Welt. Ich habe hier vielleicht mehr über die Finsternis gesprochen, aber auch die Befreiung durchblicken lassen. Und dann unsere Versetzung. Dankbar bin ich, dass Gott uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Wir sind nicht mehr in dieser Herrschaft. Das ist nicht mehr, was unser Leben prägt. Dieser Hass und diese Bitterkeit braucht nicht unser Leben zu bestimmen, sondern wir sind versetzt worden in das Reich des von Gott geliebten Jesus Christus, seinem Sohn. Und hier, liebe Freunde, ist eine ganz andere Atmosphäre. Sie ist bestimmt von Licht und Liebe. Und darin dürfen wir leben. Mal sehen, ob ich eine kleine Geschichte zusammenkriege. Vor etwa einem Jahr besuchte ich in Abbotsford, wo wir wohnen, einen Vortrag. Da waren Vertreter aus der Politik dabei, aus vielen Kirchen. Und das Ganze nannte sich Restoring Dignity, Würde wiederherstellen. Und die Rednerin hat ihre persönliche Geschichte erzählt. Die lief etwa so. Als kleines Kind wurde sie in der eigenen Familie sexuell missbraucht. Es nimmt einen dann nicht Wunder, dass sie auf die Straße landete und an den Strich ging. Als Prostituierte lebte sie in Vancouver, hatte auch ein Kind, lebte da. Eines Tages, eines Freitagabends, begegnen ihr zwei Menschen, Studentinnen von Trinity Western University, ähnlich dieser Bibelschule, eine christliche Universität, unser Sohn ist dort einer der Professoren. Diese jungen Leute taten, was wir hier in dieser Gemeinde, in dieser Bibelschule, christlichen Dienst nennen. Und sie waren nun dort in das Rotlichtviertel gegangen und sie stehen dieser Prostituierte entgegen. Ich hörte das aus ihrem eigenen Munde, wie sie sagt: Noch nie sind mir bis zu diesem Augenblick Menschen begegnet, die mit ihrem Blick mich würdigten und die mir den Eindruck gaben, gut, dass es dich gibt. Sie sprachen mit ihr. Sie erschienen jeden Freitagabend, um mit ihr zu reden. Sie haben auf ihr Kind aufgepasst, während sie an die Arbeit ging. Sie haben ihr angeboten, dass wenn sie dort aussteigen wollte, sie ihr mit der Miete helfen würden. Und als ich sie reden hörte, war sie eine Christin, die aus diesem Milieu rausgekommen war und nun in dieser großen Veranstaltung, wo auch der Polizeichef dabei war, von Würde wiederherstellen sprechen. Leute, dies ist die Versetzung in das Reich der Liebe. Wie dankbar können wir sein, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Übrigens, in einigen Übersetzungen, etwa Elberfeld, fehlen die Worte durch sein Blut. Da brauchen wir aber nicht gleich Alarm schlagen und Verrat schreien. Tatsächlich fehlen diese Worte im Kolosserbrief in den ältesten uns vorhandenen Manuskripten, aber sie stehen im Epheserbrief in einem ähnlichen Zusammenhang. Und die Erlösung durch Jesu Blut, also durch sein Kreuzestod, wird uns in vielen Bibeltexten erklärt. Der Kolosserbrief bringt uns mehrere wichtige Lehren etwas gedrängt zum Ausdruck. Gedrängter, als was wir es im Epheserbrief haben. Erlösung. Das Wort widerspiegelt den Freikauf eines Menschen aus dem Sklavenmarkt. In der Antike, aber leider nicht nur dann, wurden Sklaven als Ware gehandelt. Erlösung. Der Begriff heißt zunächst gekauft und freigesetzt. Stellt euch einen Menschen vor, der auf den Sklavenmarkt geht, wo andere Menschen als Ware gehandelt werden. Und er zahlt einen teuren Preis für einen Sklaven, um ihn dann zu befreien. Nicht für sich gebrauchen oder missbrauchen wollen. Erlöst hat uns Jesus Christus. Er hat die Strafe für unsere Sünden, die Strafe für unsere Schuld vor Gott auf sich genommen. Sie trifft uns nicht mehr. Er hat sie bezahlt und hat uns so erlöst. Wie dankbar können wir auch sein für die Vergebung unserer Sünden. Ich las beim alten Werner de Boer, dessen Kommentare ich sehr oft gebraucht habe im Laufe der Jahre, Folgendes bezüglich Vergebung. Ein Zitat, das ein halbes Jahrhundert alt ist. Frage die berühmtesten Wissenschaftler der Welt, ob sie ein Mittel zur Befreiung von der Schuld kennen. Frage die größten Künstler, ob sie Schuld aus dem Gewissen wegmusizieren oder wegmalen oder wegdichten können. Frage die Reichen und Mächtigen dieser Erde, ob die Last der Schuld von Goldschätzen und Panzerarmeen weicht, vorhin weicht. Du fragst vergeblich. Nein, die Schuldenlast kann nicht wegmusiziert werden. Und sie kann unerträglich schwer sein, zu wissen, dass man vor Gott und Menschen schuldig geworden ist. Vor mehr als 45 Jahren wohnten Lucille und ich während einer Evangelisation bei lieben Gastgebern in einer deutschen Großstadt. Der Herr des Hauses hatte nichts mit Kirche am Hut, lehnte auch ein Gesprächsangebot von mir über Gott und Glauben ab. Ich denke, er hatte nur seiner Frau zuliebe diesen Prediger mit seiner Frau aufgenommen. Und dann erklärte uns seine Frau in einem Privatgespräch, dass ihr Mann ihr sagte, was er getan hätte, das könnte Gott nie vergeben. Was das war, hatte er ihr nicht gesagt, aber sie vermutete, es hatte mit dem Krieg zusammen, hing mit dem Krieg zusammen und mit der Rolle, die er dort gespielt hatte. Wie so schrecklich und so schlimm kann die Last eigener Schuld sein. Wie dankbar bin ich, dass ich dann viele Jahre später hörte, dass dieser Mann noch vorm Sterben Jesu Vergebung angenommen hatte. Das erinnert uns an jenen Kriminellen, der zusammen mit Jesus hingerichtet wurde und in letzter Minute den Sohn Gottes bat, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu diesem Verbrecher, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Stephanus erwähnte hier am Freitagabend, dass ich oft im Klassenraum von meinen Freunden rede. Die meisten sind schon längst tot. Aus dem Alten Testament meine ich, die Freunde. Ich habe noch viele lebende, quicklebendige Freunde. Aber wir haben uns gerade letzte Woche in der zweiten Klasse über einen dieser Leute unterhalten. So ein Mann namens Manasse. Und wenn ich euch sagen würde, was der alles im Leben gemacht hat, dann würde euch der Appetit vergehen. Das ist noch schlimmer als alles andere, was ich jetzt heute bis morgen genannt habe. Und das über ein halbes Jahrhundert. Und dann, als er plötzlich vom Königsthron heruntergeholt wurde und nach Babylon, einer Provinz von Assyrien damals, weggeführt wurde, da hat er dort im Ausland Buße getan und ist als veränderter Mensch zurückgekommen und hat all den Unfug, den er getrieben hat über ein halbes Jahrhundert als König, wo unschuldiges Blut, Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, täglich hat er floss unschuldiges Blut in Jerusalem durch diesen König. Der hat Vergebung von Gott erfahren. So groß ist unser Gott. Sowas tut Gott. Er vergibt dem reuigen Sünder und schenkt die Vergebung, die das Heil. Also, liebe Freunde, wir haben Grund zur Dankbarkeit. Noch und nöcher. Sowas tut Gott. Zählen wir noch einmal auf, was wir gerade gesehen haben. Ein fettes Erbe, eine wunderbare Errettung, eine fast nicht zu glaubende Versetzung aus Finsternis ans Licht, eine Erlösung, die unserem Retter das Leben kostete und eine Vergebung, die sonst nirgends zu haben wäre. Deshalb muss unser Lebensmotto sein, dem Herrn zur Ehre leben. Alles andere wäre angesichts seiner Person und seiner Taten um unseren Willen eine Beleidigung, ein Zeichen größter Undankbarkeit. Vielleicht müssen wir nach dieser Tage in die Stille gehen und unser Leben neu überdenken, unsere Grundwerte überprüfen. Nicht die theoretischen, sondern die tatsächlichen, die unser Denken und Handeln bestimmen. Nun, das Thema von heute Morgen, man hätte meinen müssen, es hieße Dankbarkeit, weil ich darüber geredet habe. Aber wir hatten dieser Stunde den Titel gegeben, Traue Gottes Zusagen. Und ich frage schlicht, tust du das? Hast du Gottes Zusagen in Jesus Christus getraut? Und tust du das noch immer? Hast du Jesus als deinen Heiland, als deinen Retter angenommen? Wir müssen diesen Gott beim Wort nehmen. Die Bibel sagt, dass das so wichtig ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hier liegt der Schlüssel. Wie wir es im Alltagsleben von unseren Bibelschülern hörten, Gott zu vertrauen in allen Lebenslagen. Das kann Finanzen sein hier oder Zukunftspläne. Aber in erster Linie betrifft es unser eigenes Seelenheil. Und zu vertrauen, dass Jesus Christus den Preis gezahlt hat für meine Sünde. Und wenn ich reuig zu ihm komme und an ihn glaube, dann wird er mir diese Sünden vergeben. Glaube, Vertrauen ist hier der Schlüssel. Leute, die viel schlauer sind als ich, sagen, einige, nicht alle, dass Glauben und Denken Gegensätze sind. Nun, ich muss sagen, ich habe das noch nie so verstanden. Bin auch ein einfacher kanadischer Bauernsohn ohne Motorsäge, wenn man nach. Aber ich habe immer gedacht, dass Denken uns in die Richtung führt und dann das Glauben noch darüber hinausgeht. Ich las vor Jahren eine simple Geschichte, lass die immer mal nachzählen. Es ist jetzt nicht Zeit, um einen Vortrag über Glauben und Denken zu halten. Aber vielleicht hilft diese kleine Geschichte. Da lebt wohnt ein Naturwissenschaftler, an Christus gläubig, neben einer Arbeitskollegin, der das ganz anders sah. Eines Tages lädt der gläubige Naturwissenschaftler seinen Kollegen ein zu sich in sein Arbeitszimmer. Und dort steht nun ein Modell des unseres Solarsystems. Mit der Sonne in der Mitte und den neun um die Sonne kreisenden Planeten. Er hatte versucht, was Entfernung und Größe anbelangt, das in Relation zu bringen und das Ganze elektrisch zu versehen. Und als er einen Schalter betätigte, dann begannen sich Mars und Jupiter und Erde um die Sonne zu rotieren. Sichtlich beeindruckt, sagt sein Nachbar, das ist aber ein Ding, du. Wie hast du das bloß gemacht? Ihr wisst schon, was kommt. Er sagt, nee, du, das habe ich nicht gemacht. Ich komme eines Tages hier in meinen Arbeitsraum und finde es so vor. Es ist einfach geworden. Ich weiß nicht einmal, ob es dabei geknallt hat. Naja, um die Geschichte zu vollenden, nee, sagt er, das hat jemand gemacht. Naja, was du nicht wahrhaben willst an diesem Modell, ist deine Grundthese für das ganze Sein. Ich verstehe das nicht, diesen Gegensatz zwischen Glauben und Denken. Ich glaube, Denken hilft mir, Glauben hier. Aber ich komme, und damit möchte ich schließen, zu einem Schlüsselerlebnis von mir selber, was mit den Zusagen Gottes Vertrauen zusammenhängt. Ich bin mit 13 Jahren als Kind gläubiger Eltern zum Glauben an Jesus gekommen. Evangelisation in unserer kleinen Mennonitenbrüdergemeinde mitten auf der Prärie und ein Evangelist redet über Jesus. Ich war viel zu schüchtern, um dort ein Gespräch zu suchen, bin nach Hause gegangen und allein in meinem Zimmer kniete ich mich vor meinem Bett nieder und betete sinngemäß: Herr Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Du bist für mich gestorben. Ich nehme dich jetzt im Glauben an. Es war ein kurzes, aber von Herzen gemeintes Gebet. Und ich glaube, das sind genau 60 Jahre jetzt, dass ich seit der Zeit ein Christ bin und Gott angehöre. Etwa ein Jahr hatte ich Mühe, darüber Gott zu vertrauen. Das lief etwa so: Wenn mir der Tag halbwegs gelang, so zu leben, wie ich meinte, dass ein Christ leben sollte, dann dachte ich, jawohl, du bist wohl unterwegs zum richtigen Ziel. Und wenn ich dann aber, ich hatte einen furchtbaren Wortschatz, und wenn ich den mal wieder rausholte, dann, bei dir hat sich nichts geändert, das war doch wohl nur Gefühlsduselei. Und bin ich nun auf dem Wege zum Himmel oder nicht? Ich wusste es nicht genau. Und etwa ein Jahr später ist mir dieser Vers aufgefallen. Jesus spricht ihn: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Nochmal, das konnte ich sagen. Ich habe Jesu Wort gehört in der Bibel und dem geglaubt, der ihn gesandt hatte, nämlich Gott geglaubt, was er über Jesus sagt. Und wenn das so ist, dann habe ich ewiges Leben und komme nicht in das Gericht, sondern bin vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Für einen Zweifler, für mich gleich dreifach ausgesagt. Und das wurde mir zur Grundlage meines Lebens, ein Fundament, auf dem ich seit 60 Jahren stehe. Und ich gehe froh und dankbar durchs Leben. Nicht, dass ich meine, ich ein besserer Mensch bin, aber weil ich weiß, durch Gottes Gnaden bin ich gerettet. Und mit dieser Grundlage, dafür kann ich vertrauen. Auch wenn jener Tag bevorsteht, ich weiß nicht, wann der kommen wird, wenn es dann hier zu Ende geht. Ich wünschte, ihr könntet mal mit meinem Onkel Ernie zusammen Kaffee trinken jetzt. Niemals sind wir da, wenn er nicht gerade darüber redet, über Sterben. Aber nicht in großer Traurigkeit, so wie er darüber reden würde, dass er morgen nach Lemgo fährt, redet er darüber, dass er bald heimgeht zu Jesus. Was ist das für eine wunderbare Sache? In dem Augenblick, wo sonst Angst und Pessimismus packt, wo man zu verdrängen versucht, nach allen Hinsichten, der Christ, der das Heil in Jesus erfahren hat, der kann froh und dankbar leben und auch in diesem Vertrauen dieses Leben verlassen. Amen. Ich fühle mich gedrängt, einfach zu sagen: Vielleicht sitzt jemand hier, der diese Beziehung zu Jesus noch nicht hat, wovon wir hier reden. Was alles, was hier gesungen und gesagt wird, scheint in die eine Richtung zu gehen. Vielleicht sind Bekannte oder Verwandte von Absolventen hier. Man wäre sonst nicht an diesen frommen Ort gekommen, wenn nicht, um einen Familienangehöriger zu ehren. Aber vielleicht wollte Gott mit dir reden, gerade über deine Beziehung zu ihm. Dies wäre der Tag, um ihn, den Herrn Jesus, in dein Leben zu lassen und einen Neubeginn zu starten. Ich bin gerne bereit, nach dieser Veranstaltung, und da sind viele hier, alle Bibelschüler und Mitarbeiter, gerne bereit, mit einem Gespräch behilflich zu sein und einem gemeinsamen Gebet. Das wollen wir gern tun. Dann bleiben wir sitzen und ich bete noch kurz mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für diesen Gottesdienst, vor allem für deine Zusagen in diesem Wort, das wir gelesen haben. Das ist das Größte, was einem Menschen passieren könnte. Und ich danke dir, dass ich das von Herzen glauben kann. Und ich bitte, Herr, dass jeder von uns mit diesem Fundament unter den Füßen in die neue Woche startet und vorangeht. Und gerade möchte ich beten für vielleicht solche unter uns, die noch nie, Herr Jesus, dir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mögen sie heute starten, zu dir kommen und an dich glauben und mit dir leben. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.